Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 England im Spätmittelalter, Folge 46. Die Schlacht von Nachera ist geschlagen und sie ist ein glänzender Erfolg für den Schwarzen Prinzen. Der von ihm unterstützte Pedro von Kastilien hat seinen Halbbruder Enrique de Trastamara besiegt. Nun zieht Pedro im Triumph in Burgos ein. Ein Jahr nach seiner Vertreibung ist der König von Kastilien wieder in Amt und Würden. Ermöglicht haben ihm das die Truppen des Schwarzen Prinzen. Nun erwartet der englische Thronfolger reichen Lohn für die gute Tat. Er wartet lange und erwartet vergeblich. Heute geht es um das spanische Abenteuer. Außer Spesen nix gewesen. Schon kurz nach der Schlacht kommt es zu einem heftigen Streit zwischen dem Schwarzen Prinzen und Pedro von Kastilien. Gemäß ihrer Vereinbarung und nach guter alter Sitte sollten alle Gefangenen demjenigen gehören, dem sie sich ergeben haben. Davon ausgenommen ist nur Pedros Halbbruder Enrique de Trastamara selbst, aber der ist ja leider entkommen. Pedro hatte zugesagt, Gefangene nicht hinzurichten, bevor sie nicht rechtmäßig verurteilt wurden. Er ignoriert sein Versprechen. Ritterlichkeit ist Pedros Sache nicht. Prinz Edward ist empört. Für Pedro sind die Gefangenen keine wertvolle Beute, sondern Rebellen. Nach der Schlacht erkennt er unter ihnen einen ehemaligen Verbündeten, der die Seiten gewechselt hat. Pedro stürzt sich auf den Mann und tötet ihn mit seinen eigenen Händen. Der Geiselnehmer des Ermordeten, ein Ritter aus der Gascogne, ist empört. Er hat nicht nur ein hohes Lösegeld verloren, sondern auch seine Ehre. Jeder Geiselnehmer schuldet seinen Gefangenen Schutz für Leib und Leben. Der erzürnte Ritter beschwert sich bei Prinz Edward. Dieser erklärt Pedro, dass sein Verhalten inakzeptabel ist. Am folgenden Tag fordert König Pedro die Auslieferung aller kastilischen Gefangenen. Er bietet an, ihren Wert persönlich zu bezahlen. Aber der Schwarze Prinz weigert sich, das große Gemetzel zuzulassen, das Pedro plant und für seine Sicherheit als notwendig erachtet. Edwards Weigerung erfolgt nicht nur aus moralischen Gründen. Der Schwarze Prinz hat den Verdacht, dass Pedro es sich gar nicht leisten kann, für die Gefangenen zu bezahlen, egal was er verspricht. Der ritterliche Verhaltenskodex ist ein komplexes System. Die Gefangenen von Nachera bringen viel Geld ein. Ein Beispiel. Der französische Anführer Bertrand de Guesclin ist der persönliche Gefangene des Schwarzen Prinzen. Edward fordert de Guesclin auf, sein eigenes Lösegeld festzusetzen. Eine zu niedrige Summe würde den Franzosen entehren, eine zu hohe seine Freilassung gefährden. Die Chronisten vermerken anerkennend, dass de Guesclin seinen eigenen Wert genau richtig einschätzt. Der französische König selbst garantiert die Zahlung des Lösegeldes und der geniale Stratege wird freigelassen. Edwards Ritterlichkeit wird ihn in diesem Fall noch teuer zu stehen kommen. Der Schwarze Prinz sieht ein, dass König Pedro das Geld für die Bezahlung seiner Schulden erst aufstellen muss. Aber ihm wurden nicht nur Zahlungen, sondern auch Ländereien versprochen. Edward verlangt die sofortige Abtretung der ihm zugesagten baskischen Provinzen. König Pedro hat aber keine Lust dazu, sein gerade wiedergewonnenes Reich zu schwächen. Er gibt vor, zuzustimmen, aber heimlich fordert er die betroffenen Gemeinden dazu auf, die Zusammenarbeit mit den Engländern zu verweigern. Als Edwards Gesandte kommen, um die betroffenen Ländereien im Namen des Prinzen in Besitz zu nehmen, wollen die Basken nichts davon wissen. Sie erkennen Pedros Urkunde nicht an, sondern erklären, das Recht zu haben, ihren Fürsten selbst zu wählen. Einen Monat nach der Schlacht legt der Schwarze Prinz die vollständige Abrechnung des Feldzugs und die ihm geschuldeten Beträge vor. Diese sind inzwischen auf mehr als 400.000 Pfund angewachsen. Das ist fast das Fünffache davon, was vertraglich vereinbart worden war. Der Prinz fordert von Pedro die sofortige Begleichung seiner Schulden. Sollte das nicht möglich sein, soll ihm der König als Sicherheit 20 Burgen überlassen. Pedro ist empört über diese eklatante Überschreitung des Kostenvoranschlags. Außerdem hat er kein Geld. Enrique de Trastamara, Pedros rebellischer Halbbruder, hat die Staatskasse geplündert. König Pedro ist nicht in der Lage zu zahlen. Was die Burgen anbelangt, so würde er sie unter keinen Umständen abtreten. Es kommt zu einem heftigen Diskurs zwischen den Verhandlern beider Seiten. Am Ende akzeptiert Edward zähneknirschend, dass er zunächst weder Geld noch Sicherheiten erhalten wird. Alles, was Pedro tut, ist, vor dem Hochaltar der großen Kathedrale von Burgos einen heiligen Eid zu schwören. Er wird seine Verpflichtungen zu gegebener Zeit erfüllen. Die erste Rate wird bereits in 4 Monaten gezahlt werden. Das Misstrauen zwischen Pedro und Edward ist so groß, dass Hunderte von englischen Soldaten die Stadttore bewachen und die Kathedrale umstellen. Der schwarze Prinz und seine Truppen müssen also warten. Ihre Kosten laufen natürlich weiter. Die Soldaten wollen bezahlt werden, auch wenn sie nur untätig herumsitzen. Die Vorräte in der Gegend um Burgos sind bald erschöpft. Daher zieht Edward mit seinen Männern nach Süden. Er lagert in der Nähe der Stadt Valladolid. Der Sommer naht, die Hitze nimmt zu. Die anglo-gaskonischen Truppen haben zu wenig zu essen und die Ruhe bricht aus. In Edwards Lager herrschen furchtbare Zustände. Chandos Herald schreibt, Zitat, damals gab es viele, die kein Brot aßen, wenn sie hungrig waren. Und doch wagten sie tatsächlich nicht, Städte oder Burgen anzugreifen, denn der Prinz hatte es verboten. Aber auch wenn sie dafür gehängt worden wären, hätten sie es schließlich tun müssen, denn eine große Hungersnot zwang sie dazu. Zitat Ende. König Pedro unternimmt ein paar halbherzige Versuche, Geld aufzustellen. Sein Erfolg ist überschaubar. Als die 4 Monate für die Zahlung der ersten Rate verstrichen sind, schickt Pedro dem schwarzen Prinzen einen förmlichen Brief. Er dankt ihm für seine Hilfe und bringt seine Freude darüber zum Ausdruck, dass das große Söldnerheer nun nicht mehr benötigt würde. Seine Untertanen wollten leider nichts zahlen, solange sich ein fremdes Heer auf kastilischem Boden aufhielte. Wenn der Prinz das Land verlassen und Bevollmächtigte ernennen würde, die in seiner Abwesenheit seine finanziellen Angelegenheiten regeln würden, würden sie zu gegebener Zeit bezahlt werden. Der schwarze Prinz ist fassungslos. Aber er ist, zum ersten Mal in seinem Leben, auch hilflos. Seine Männer sind am Ende ihrer Kräfte. Edward bricht sein Lager ab und kehrt mit leeren Händen in die Gascogne zurück. Der französische König Charles V. und sein umtriebiger Bruder Louis von Anjou wittern ihre Chance. Kurz nach der Schlacht von Nájera trifft sich Louis mit dem vertriebenen Enrique de Trastamara. Louis verspricht Enrique, seinen königlichen Bruder davon zu überzeugen, einen Versuch zur Rückeroberung Kastiliens zu unterstützen. König Charles selbst agiert etwas vorsichtiger. Er weist Louis an, Enrique de Trastamara so unauffällig wie möglich zu unterstützen und keine Verträge mit England zu brechen. Charles V. ist ein gewiefter Stratege. Einer seiner Gegner befindet, er gleiche eher einem Rechtsgelehrten als einem Herrscher. Doch gerade dieser juristische Scharfsinn, die Fähigkeit, die Stärken und Schwächen seiner Gegner zu analysieren, werden für den schwarzen Prinzen zur Bedrohung. König Charles gelingt es, den Intriganten Charles de Navarre zu isolieren. Er kann die marodierenden Söldnertruppen, die freien Kompanien, unter Kontrolle halten. Er ermutigt seine Adeligen, die römische Denkweise zu studieren und ihre allgemeinen Grundsätze anzuwenden. Die Stärken des Feindes nachzuahmen und rücksichtslos nach seinen Schwächen zu suchen. Charles erkennt die finanzielle Verwundbarkeit des schwarzen Prinzen. Er selbst hat für den Notfall im Louvre Münzen im Wert von 400.000 Francs versteckt. Die Unterstützung durch die Franzosen ermöglichte es Enrique de Trastamara, Waffen zu kaufen und Soldaten anzuwerben. Ein halbes Jahr nach seiner Niederlage bei Nájera überquert Enrique mit rund 500 Soldaten die Pyrenäen und marschiert durch Aragon. Der König von Aragon will mit dem riskanten Unternehmen nichts zu tun haben. Er verweigert Enrique den Durchzug. Enrique ignoriert das Verbot. Er quert Aragon und marschiert in Kastilien ein. Die wankelmütigen kastilischen Adeligen laufen in Scharen zu ihm über. König Pedro ist es in kürzester Zeit gelungen, sich viele neue Feinde zu machen. Der schwarze Prinz hatte ihn gewarnt und zu ihm gesagt, Zitat, wenn ihr euer Königreich jetzt so regiert wie zuvor, riskiert ihr es und auch euer Leben zu verlieren. Weder ich noch mein Vater, der König von England, werden euch dann noch retten können, selbst wenn wir es wollten. Zitat Ende. Pedro erweist sich als beratungsresistent. Er zeigt seinen Freunden keine Dankbarkeit und seinen Gegnern keine Gnade. Kein Wunder, dass der König von Kastilien nach kürzester Zeit wieder ohne Verbündete dasteht. Bereits nach einem Monat zieht Enrique de Trastamara in Burgos ein. Ein Jahr nach seiner Niederlage bei Nájera belagert er Toledo. Prinz Edward muss unterdessen konsterniert feststellen, dass er bankrott ist. Den enormen Kosten für die Mobilisierung und den Sold seiner Truppen stehen lediglich die Erlöse aus dem Verkauf einiger Juwelen und die ersten Raten der Lösegelder gegenüber. Es gibt keine Rücklagen und ein Zuschuss aus der englischen Staatskasse kommt auch nicht in Frage. Alles, was Edward zur Verfügung steht, sind Steuereinnahmen. Froissart schreibt, Zitat, dem Prinzen wurde von einigen seiner Ratsmitglieder geraten, eine Steuer auf das Land Aquitanien zu erheben. Der Hof des Prinzen und der Prinzessin waren so großartig, dass kein Herrscher der Christenheit eine größere Pracht zeigte. Zitat Ende. Die Barone Aquitaniens und Delegierte der wichtigsten Städte werden zu einem Rat geladen, um die Angelegenheit zu besprechen. Der Chancellor von Aquitanien erklärt im Beisein des Prinzen ausführlich die neue Steuer, die Art und Weise, wie sie erhoben werden soll und dass der Prinz nicht die Absicht hat, sie länger als 5 Jahre oder bis zur Tilgung seiner Schulden aufrechtzuerhalten. Der durch die spanische Expedition verursachte Schaden müsse aber bezahlt werden. Die Lösung, die der Rat schließlich vorschlägt, besteht in der Einführung einer Grundsteuer mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Nicht alle Edelleute Aquitaniens sind mit der neuen Belastung einverstanden. Da und dort macht sich Unmut breit. In seiner Glanzzeit ist es dem schwarzen Prinzen immer gelungen, derartige Probleme zu lösen. Potenziellen Feinden hat er Geschenke und Belohnungen geschickt. Er hat ihnen damit geschmeichelt, sie seine Freunde zu nennen. Kritiker hat er mit dem Leben an seinem Hof und mit der Aufnahme in seinen Rat auf seine Seite gezogen. Nun stößt Edwards Großzügigkeit durch seine finanziellen Schwierigkeiten an ihre Grenzen. Auch sein Charme ist nicht wie in alten Tagen. Gaskonische Adelige, die an seinem Hof verkehren, beklagen sich darüber, dass sie steif, ja sogar kalt empfangen werden. Die Veränderungen im Verhalten des schwarzen Prinzen sind zumindest zum Teil seiner schlechten Gesundheit geschuldet. Wie ein Großteil seines Heeres hat auch Edward schwer unter der brütenden Hitze des kastilischen Sommers gelitten. Der erst 37-Jährige kehrt als chronisch kranker Mann nach Aquitanien zurück. Möglicherweise ist Edward an Malaria erkrankt. Er leidet an Erschöpfungszuständen und hat immer wieder lange Perioden der Bettlägerigkeit. Der schlechte Gesundheitszustand des Prinzen sowie sein Unmut und seine Enttäuschung über den teuren Feldzug in Spanien beeinträchtigen seine Stimmung und sein Urteilsvermögen. Edward kann abweichende Meinungen immer schlechter tolerieren. Der Graf von Armagnac wird zu Edwards erbittertstem Gegner. Seine Berichte über seinen Umgang mit dem schwarzen Prinzen sind daher mit Vorsicht zu genießen. Völlig unglaubwürdig sind sie nicht. Nach eigener Aussage schickt Armagnac 2 seiner Ritter zu Edward, um ihn um Steuererleichterungen zu bitten. Die Ritter berichten dem Prinzen von den finanziellen Schwierigkeiten der Grafschaft. Sie erklären, dass die Grafen von Armagnac freie Männer seien, die niemals verpflichtet waren, Steuern an die Könige von Frankreich oder England zu zahlen. In seinen besten Zeiten hätte Edward dies als Auftakt zu Verhandlungen verstanden und nicht als Beleidigung seiner Autorität. Aber Edwards Verhandlungsbereitschaft ist erloschen. Seine Antwort lautet, dass er das Geld bekommen oder den Grafen von Armagnac so vollständig vernichten würde, dass seine Familie nie wieder ein Stück Land in Aquitanien besitzen würde. Der Graf von Armagnac ist in einer misslichen Lage. Anders als die Lords der Gascogne hat er in den letzten Jahren auf der Seite der Verlierer gekämpft. Er hat weder Beute noch Lösegeld gemacht und ist hoch verschuldet. Armagnac hat sich nie wirklich mit der Unterstellung seiner Ländereien unter die englische Oberhoheit abgefunden. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Vor dem Frieden von Bretigny war er eine große Persönlichkeit in Südfrankreich. Zwar wird Armagnac nach seiner Huldigung in den Rat des Schwarzen Prinzen aufgenommen, aber dort spielt er nur eine marginale Rolle. Nun erscheint es ihm, als ob er sich auf seinen Lehensherrn nicht mehr verlassen kann. Armagnac und einige andere Unzufriedene wenden sich an den König von Frankreich. Froissart schreibt, Zitat, »Sie sprachen von dem Unrecht, das der Prinz ihnen antäte. Sie unterstellten sich der Gerichtsbarkeit des Königs von Frankreich und erkannten ihn als ihren souveränen Herrn an. König Charles, der den Frieden mit dem König von England noch nicht öffentlich verletzen wollte, verbarg seine Freude über diese Worte. Zitat Ende. Das ist die Gelegenheit, auf die der französische König gewartet hat. Charles V. hat in seinem inneren Kreis nie ein Hehl daraus gemacht, dass er die englischen Herrschaftsgebiete in Frankreich zurückgewinnen will. Er braucht aber zumindest eine halbwegs plausible Ausrede dafür, um aktiv zu werden. Die Beschwerden kommen dem König von Frankreich also gerade recht. Charles hat seine Beziehungen zum gaskonischen Adel seit seiner Thronbesteigung sorgfältig gepflegt. Er hat ihre Kompanien in seine Armee eingesetzt. Er hat sie an seinem Hof bewirtet und mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt. Er hat dem Grafen von Armagnac Geld geliehen. Im Mai 1368 heiratet ein hoher Adeliger Südfrankreichs eine Schwägerin von Charles. Der französische König hat die Ehe nicht nur arrangiert, sondern auch ein Geschenk von 30.000 Francs und ein jährliches Einkommen von 4.000 Francs als Mitgift beigesteuert. Zahlreiche prominente Adelige aus der Gascogne wohnen den Feierlichkeiten bei. Zu den Gästen in Paris gehört auch der Graf von Armagnac. Während seiner Anwesenheit reicht er eine Beschwerde gegen die Steuern des Schwarzen Prinzen ein. Sein Appell richtet sich an den französischen König in seiner Eigenschaft als souveräner Herr des gesamten Herzogtums Aquitanien. Charles ist in der Zwickmühle. Im Vertrag von Calais hatte sich der französische König in aller Deutlichkeit dazu verpflichtet, keine Hoheitsrechte in Aquitanien auszuüben. Wenn Charles auf die Berufung eingeht, missachtet er den Vertrag. Wenn er sie ignoriert, ist eine gute Gelegenheit vertan. Charles lässt sich mit der Beantwortung der Beschwerde Zeit. Er muss sich erst der Unterstützung seiner Familie und seines Rates versichern. Die rechtlichen Fragen sind schwierig. Kann ein souveräner Herrscher überhaupt auf seine Souveränität verzichten? Falls nicht, dann wäre der König von Frankreich auch im Südwesten immer noch der regierende Souverän. Dann aber wäre er dazu verpflichtet, sich die Beschwerde eines Untertanen anzuhören. Außerdem stellt sich die Frage, können sich Edward III. Und der Schwarze Prinz überhaupt auf den Vertrag berufen, wenn ihre Untertanen noch immer in Frankreich Krieg führen? Haben Sie damit nicht selbst gegen den Vertrag verstoßen? Über all das wird nun heftig diskutiert. Es sind nur Spiegelfechtereien. Die Entscheidung von König Charles ist längst gefallen. Wenn er sich jetzt als nicht zuständig erklärt, so gibt er damit seine Souveränität in Südfrankreich für alle Zeit auf. 6 Wochen vergehen. Es kursiert das Gerücht, dass Prinz Edward Truppen aufstellt. Er hätte bereits einem anderen Adeligen die Ländereien des Grafen von Armagnac angeboten. Die Zeit drängt. In einer abschließenden Sitzung des Königlichen Rates wird beschlossen, dass der König von Frankreich die Beschwerden entgegennehmen soll. Unmittelbar nach der Sitzung schließt Charles ein geheimes Abkommen mit Armagnac und anderen bedeutenden Adeligen Südfrankreichs. Er verspricht, die Beschwerde von Armagnac sowie alle ähnlichen Beschwerden entgegenzunehmen und auf seine Souveränität nicht zu verzichten. Die Lords ihrerseits erklären sich dazu bereit, ohne die Zustimmung des Königs von Frankreich weder ihre Beschwerden zurückzuziehen, noch sich mit Edward III. Oder dem Schwarzen Prinzen zu einigen. Die Beschwerdeführer versprechen weiters, in den an Aquitanien angrenzenden Provinzen für den König von Frankreich zu kämpfen. Dafür verpflichtet sich der König dazu, sie in ihren eigenen Ländereien mit Waffengewalt zu verteidigen, falls der Schwarze Prinz sie angreift. Als das Abkommen besiegelt ist, gewährt König Charles dem Grafen von Armagnac eine enorme Leibrente. Außerdem verspricht er ihm großzügige Ländereien im Südwesten. Der Großteil davon steht allerdings unter der Kontrolle des Schwarzen Prinzen und muss erst noch erobert werden. Charles V. weiß, dass ein Krieg nun unvermeidlich geworden ist. Er braucht dringend Verbündete. Wenige Tage später brechen französische Botschafter nach Kastilien auf. Sie versprechen Enrique de Trastamara Geld und Soldaten, damit dieser die Vernichtung König Pedros endlich vollenden kann. Ein formeller Bündnisvertrag wird besiegelt. Der Vertrag sieht die Schaffung einer gemeinsamen atlantischen Kriegsflotte von 10 französischen Segelschiffen und 20 kastilischen Galeeren vor. König Charles schickt seine Geheimwaffe, Bertrand de Guesclin, mit einer kleinen Armee nach Kastilien. Bertrand, der bereits damit begonnen hat, im Languedoc Männer zu rekrutieren, trifft Anfang Februar 1369 mit etwa 600 Rittern in Toledo ein. Der Krieg läuft schlecht für Pedro. Viele Städte und Burgen sind bereits in die Hände von Enrique de Trastamara gefallen. Am 13. März werden Pedro und seine Armee von Enrique und de Guesclin angegriffen und besiegt. König Pedro flieht und verschanzt sich in einer nahegelegenen Burg. Die Burg wird natürlich sofort belagert. Innerhalb weniger Tage gehen den Verteidigern die Vorräte und das Wasser aus. Pedro schmiedet einen Plan. Mitten in der Nacht schickt er einen Ritter, der Bertrand de Guesclin persönlich kennt, ins französische Lager. Dieser macht dem französischen Kommandanten ein verlockendes Angebot. Wenn er Pedro entkommen ließe, würde der kastilische Herrscher ihn zum Herrn über 6 Städte machen und ihn auch finanziell reich belohnen. Pedros Bote fügt hinzu, dass de Guesclin dies tun solle, Zitat, für die Ehre, die ihr erlangen werdet, wenn ihr einem so großen König helft. Die Welt wird wissen, dass er durch eure Hand sein Leben und sein Reich wiedererlangt hat. Zitat Ende. Bertrand de Guesclin erklärt, über das verlockende Angebot nachdenken zu müssen. Am nächsten Tag lässt er Pedro wissen, dass er den Deal annimmt. Einige Tage später schleicht sich Pedro nachts mit einem kleinen Gefolge aus der Burg. So schnell er kann, eilt er in das französische Lager und zu Bertrand de Guesclins Zelt. Einer von Bertrands Männern sagt ihm, er solle einen Moment warten. Kurz darauf trifft ein weiterer Besucher ein. Enrique de Trastamara. Pedro ist betrogen worden. Was als nächstes geschieht, hängt davon ab, welcher Chronik man glauben möchte. In der Version des Chronisten Jean Froissart kommt Enrique ins Zelt und sagt, »Wo ist der Sohn einer jüdischen Hure, der sich König von Kastilien nennt?« Pedro antwortet, »Du bist der Sohn einer Hure, denn ich bin der Sohn des guten Königs Alfonso.« Das ist Froissart, wie wir ihn lieben. Etwas unglaubwürdig, aber höchst originell. Am besten informiert ist wahrscheinlich der kastilische Chronist Pero López de Ayala. Er schreibt, Zitat, »Sobald er eintrat, ergriff König Enrique König Pedro, erkannte ihn jedoch nicht. Es war lange her, seit er ihn das letzte Mal gesehen hatte. Es wird behauptet, dass einer von Monsieur Bertrands Rittern zu ihm gesagt habe, »Seht, das ist euer Feind!« König Enrique zweifelte immer noch daran, ob er es tatsächlich war. Aber manche sagen, dass König Pedro dann ausrief, »Ich bin es, ich bin es!« Da erkannte König Enrique ihn und stach ihn mit einem Dolch ins Gesicht. Es heißt, dass die beiden, König Enrique und König Pedro, zu Boden fielen und während sie sich dort abmühten, versetzte König Enrique seinem Gegner weitere Schläge. Zitat Ende. Die beiden Halbbrüder rangeln miteinander, wie Brüder es ebenso tun. Diesmal allerdings geht es um das Schicksal eines mächtigen Königreichs. Einigen Berichten zufolge scheint es, als würde Pedro gewinnen, aber irgendjemand zieht ihn von Enrique weg. Pedro von Kastilien kämpft wie ein Löwe um sein Leben und seinen Thron. Vergeblich. Er wird von seinem Halbbruder erstochen. Enrique de Trastamara ist nun als Enrique II. Der unangefochtene Herrscher von Kastilien. Prinz Edward ist über das grausame Schicksal seines treulosen Verbündeten persönlich nur wenig erschüttert. Politisch ist es eine andere Sache. Nun ist genau das eingetreten, was die Engländer verhindern wollten. Eine Allianz zwischen Frankreich und Kastilien, eine mächtige feindliche Flotte vor ihrer Haustüre und ein wild entschlossener König von Frankreich. Chandos Herald schreibt, Zitat: Daraufhin begann der Krieg zwischen Frankreich und England von Neuem und dann wandten sich Städte und Gemeinden ab. Verschiedene Grafen und Barone verließen alle an einem Tag den Prinzen, ihren Lehnsherrn, weil er krank war und sich nicht mehr selbst helfen konnte. Wie ich gehört habe, waren sie sich alle einig, dass sie sich von dem Prinzen abwenden und den Krieg beginnen sollten. Der Graf von Armagnac und viele andere Ritter begaben sich zum König von Frankreich und teilten ihm sogleich mit, dass sie sich an seinen Hof wenden und klagen wollten, weil der Prinz ihnen Unrecht tue und sie schwer unterdrücke. Daher kämen sie zu ihm als ihrem obersten Herrn. Der König von Frankreich berief einen großen Rat ein. Er zeigte ihnen das Schreiben, in dem er von Armagnac dazu aufgefordert wurde, den Krieg von Neuem zu beginnen. Daraufhin begannen sie zu beraten, und der Rat bestand darin, dem Prinzen mitzuteilen, dass er unverzüglich kommen solle, um vor dem gesamten Parlament auf die Klage zu antworten. Der Prinz, der krank war, wurde sehr zornig, als er das hörte. Er hob sich von seinem Bett und sagte: »Meine Herren, nach dem, was ich sehe, glaube ich, dass die Franzosen mich für tot halten. Aber, so Gott mir beisteht und ich mich von diesem Bett erheben kann, werde ich ihnen noch viel Schaden zufügen, denn Gott weiß wohl, dass sie mich zu Unrecht beschuldigen.« Zitat Ende. Der 100-jährige Krieg geht in die nächste Runde. Danke für eure Aufmerksamkeit.